redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue... Scheiße, die Erkältungszeit geht los. Trotzdem ist hier eine völlig neue Ausgabe, völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobahnen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Ach Mann, alle Fragen, die an fragen@vrind.de geschickt
werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein. Ja, Holger Klein. Kann man doch mal so sagen.
Olga Klein.
Hier ist Vrindheit mit Olga Klein.
Boah, lass uns mal so eine Balkan-Version machen.
Eine Balkan-Version, genau. Dann kriegen wir aber hinterher wieder von diesen ganzen Social-Justice-Wankern tierisch einen eingeschenkt. Weil das ist ja super...
Social-Justice-Wank.
Das
gefällt mir.
Ja, super dingsbumsistisch dann. Also irgendwie, keine Ahnung, was das dann ist. Balkanistisch oder so ist ja bestimmt auch irgendwie... Das darf man ja alles nicht. Heute auch einen interviewten, der ist schon was älter, ne? Und früher hat man halt auf eine ganz bestimmte Weise zu sprechen und zu denken gelernt. Und wenn du dich so in Rage redest, ne? Also ja. Das ist praktisch der Negerkuss. Ja? Also ich weiß noch, in meiner Abiturzeit hieß das Ding halt Negerkuss. Da hat auch keiner drüber nachgedacht, dass Neger eine Beleidigung ist und sowas alles. Und das hat sich halt so tief eingeprägt, dass wenn ich mich in Rage rede und... Ja, wenn ich mich in Rage rede, dann kommt halt nicht der Schokokuss oder Schaumkuss oder was auch immer raus, sondern irgendwann ist dann das Wort Negerkuss auf einmal wieder da. So was passiert halt gerne in Gesprächen. Schneide ich dann raus, wenn ich das in Interviews habe. Und das war heute auch einer so. Ja, und selbst in der Negerkultur.
Wow.
Meint ich
das habe ich mal bei einem Professor erlebt, in so einem Vortrag über Sprachwissenschaften. Da hat der Typ auch gesagt, da sind die indogermanischen Sprachen und hier haben wir blablabla die Negersprachen.
Ja, genau.
Das hat er einfach mal so gesagt.
Ja, das ist halt so tief drin und das hast du wahrscheinlich, dann hast du so einen Begriff irgendwie seit 15 Jahren nicht benutzt und auf einmal ploppt der halt raus. Habe ich hinterher gesagt, so, schneide ich raus. Ne? Meinte, ja, um Gottes Willen, ja, sicher schneiden sie das raus. So kann man doch nicht reden. Aber das ist halt, ist irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, und ich finde ja auch, man sollte da auch drüber lachen können, aber das Problem ist halt, dass sofort einer kommt und mit dir drüber reden will und nicht in der Lage ist zu sagen, ja komm ey, der ist 50, der kann vielleicht auch an mancher Stelle nicht anders. Vor allen Dingen, wenn das so in freier Rede, in freiem sich in Rage reden ist. Das war ja damals auch, bei wem war denn das? War das Frank Steffel? Frank Steffel war mal CDU-Bürgermeisterkandidat hier in Berlin und der hat glaube ich auch irgendwo Negerkuss gesagt. Das ist auch ein Sturm der Entrüstung über den Rhein gebrochen. Und der hat auch gesagt, ja ey, sorry Leute, früher hat man so geredet, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und das ist ihm dann nicht gestattet worden, sondern die haben halt irgendwie gnadenlos weiter auf dem rumgehackt. Ich mag sowas nicht.
Ja.
Ja.
Wollen wir mal anfangen hier?
Ach Gott, was bist denn du so hektisch?
Ich bin nicht hektisch, ich will nur, dass wir ein bisschen weiterkommen.
Wenigstens ins Jahr 2016, meinst du?
Ja, wir haben einfach super viele Fragen noch und ich sehe einfach schwarz.
Aber sei doch froh, sonst können wir die Sendung irgendwann nicht mehr machen, weil keiner mehr Fragen schickt.
Meinst du?
Weiß ich nicht, also denkbar wär's. Johannes schreibt, Stefan Raab hat seine TV-Karriere beendet. Wie fandet ihr seine Sendungen über die Jahre und was haltet ihr von seiner Entscheidung, den Job an den Nagel zu hängen?
Ja, wie wir den fanden, ich kenne den jetzt eigentlich nur so als, ich weiß noch, wie ich den kennengelernt habe, das war als Viva TV auf Sendung gegangen ist und da gab es halt diese freshen jungen Moderatoren wie zum Beispiel Nils Bokelberg und Heike Makatsch und Mola Adebisi und dann gab es noch Stefan Raab und der war anders, der hatte so eine komische Sendung, wo er hinter so einem Pult saß, ich glaube, der hatte auch noch irgendwelche Sonnenblumen in so Blumentöpfen drin oder sowas, hatte seine Ukulele, trug immer diese komischen Hosen, die so aus Flicken zwischen Jeans und Leder gemacht waren. Aha. Weißt du, kennst du die?
Ich hab das, ja, das kenne ich, aber die Sendung habe ich nie gesehen mit ihm. Also
ja, ich habe hin und wieder mal reingeschaltet, so beim Durchseppen und fand es total lame. Also ich war, glaube ich, nicht die Zielgruppe als 15-Jährige, die da halt reingeseppt hat. Hm. Und als TV Total dann an den Start ging, fand ich das am Anfang natürlich super geil und voll witzig. Aber ich habe das auch nur 2 Jahre lang geschaut. Und dann wurde das halt so ein Massenphänomen, auch so einer Daily Show, glaube ich, dass es auch jeden Tag lief. Kann das sein?
Es kann sein. Ich bin mir, ja, ich glaube ja, oder zumindest mehrmals die Woche, ne? Ich habe das auch nicht gerne geguckt. Ich habe also Stefan Raab auf Viva nicht wahrgenommen und habe dann hinterher TV Total fand ich auch immer eine schlechte Sendung. Beziehungsweise ich fand Stefan Raab als Moderator von TV Total schlecht. Also das Sendungskonzept selber hat mir ganz gut gefallen. Das war da ja auch geklaut, zumindest in Teilen. Also dieses, wir zeigen lustige Ausschnitte aus anderen Sendern, das hat Premiere früher schon gemacht. Es gab auf Premiere, Das war der erste Bezahlsender, da gab es so eine Sendung, die hieß Zapping. Und die hat das Ganze, die ging auch immer nur 3 Minuten oder 5 Minuten oder so, also so eine Zwischensendung. Und die hat das gemacht, was Stefan Raab mit diesen witzigen Ausschnitten gemacht hat, aber unkommentiert. Was ich ja wesentlich witziger fand. Einfach den Wahnsinn einfach unkommentiert stehen zu lassen, anstatt immer nur zu sagen, oh, da kommt jetzt gleich ein Mann, der haut mit dem Hammer drauf, schauen Sie sich das bitte mal an. Ja. Das fand ich nicht gut gemacht, wie der Raab das gemacht hat. Und ich finde auch, der Raab war ich hätte mir da, also wenn TV Total einen anderen Moderator gehabt hätte, einen etwas demütigeren Moderator auch, dann hätte mir das wesentlich besser gefallen. Also weil der Raab, der hat, also erstmal fand ich diesen Teil mit diesen Ausschnitten, ja, der war mir zu lame. Ja? Da ging es halt hauptsächlich darum, das habe ich oft das Gefühl gehabt, sich über Leute lustig zu machen. Ne? So Lisa Loch, guck mal, da ist Lisa Loch. Das hätte ein bisschen intelligenter sein können. Und Zapping damals auf Premiere hat das sehr intelligent gemacht. Also auch, du hast ja wirklich einen Ausschnitt gesehen, so WTF-Ausschnitte die ganze Zeit nur. Mhm. Und da wäre Lisa Loch zum Beispiel nicht vorgekommen, nur weil sie Lisa Loch heißt. Das einmal, dann hat er diesen Teil mit den, das ist ja im Grunde bei so einer Late-Night-Show wäre ja der Teil mit den Ausschnitten so der Stand-Up-Teil gewesen. Den hat er mir zu mechanisch irgendwie wegmoderiert. Also er hat immer das Gleiche gesagt. Da war wenig Variationsbreite bei ihm. Und dann gab es ja diesen anderen Teil, wo er Gäste hatte und Interviews geführt hat. Und da war er katastrophal. Weil der einfach, also ich hatte immer das Gefühl, vor allen Dingen, wenn er Gäste hatte, die ich selber kenne, mit denen ich auch selber schon mal geredet habe und deren intellektuelles Potenzial ich einschätzen kann oder glaube einschätzen zu können, war es halt sehr oft so, dass der Raab immer dann, wenn er Gäste hatte, die witziger im Sinne von Scharfsinn, witziger als er selber sind oder wenn er Gefahr gelaufen ist, hinter dem Witz seiner Gäste zu verblassen, dann hat er auf so eine ganz komische Weise aufgeregt, ist denen immer übers Maul gefahren und hat die immer versucht, irgendwie so platt zu moderieren, aber sehr laut, sehr plump. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also TV Total fand ich eine ganz, ganz schreckliche Sendung. Mit Raab, mit jemand anderem wäre das vielleicht sogar was gewesen, was mir sehr gut gefallen hätte. Und diese Showkonzepte, die Raab entwickelt und präsentiert hat, das fand ich großartig. Also davor ziehe ich mehrfach den Hut und verneige mich. Also Wok-WM, Schlag den Raab, also all diese Sachen, weißt du, ich meine, mit in so einer Metallschüssel irgendwie so einen Eiskanal runterzuknallen und so, also das, super. Die ESC, diese Geschichten, die er gemacht hat, die Musik, die er gemacht hat, also überhaupt, wenn er dann so Verarschlieder, ne, das Rabigramm gab es doch mal. Und ach, war das nicht sogar von Viva, wo er zu den Leuten gefahren ist und auf der Ukulele was vorgespielt hat?
Doch, der hat auf der Ukulele Sachen gemacht, ja.
Das waren so Sachen, also, die so auf seinem eigenen narzisstischen Mist gewachsen sind. Und der ist, glaube ich, ganz fürchterlicher Narzisst.
Ich habe schreckliche Sachen von ihm gehört, großartig. Weil in dieser Zeit habe ich ein Praktikum bei Viva gemacht. Und da war so ein Raum, da saßen immer die Leute, diese Nerds, also es waren keine Nerds, es waren arme Studenten, die saßen da mit ihren Kopfhörern und haben sich halt alles, was im Fernsehen gelaufen ist, angeschaut, auf der Suche nach diesen Clips, die man bei TV Total dann zeigen konnte. Und da habe ich auch ein paar kennengelernt, die für den geschrieben haben, die Gagschreiber für den waren. Und einer hatte mir erzählt, dass das ein ganz unangenehmer Typ ist.
Ja.
Und der bittet halt seine Gagschreiber zu sich rein, frisst vorher ein Mettbrötchen mit Zwiebeln und haucht die dann an.
Warum?
Weil er ein Arsch ist.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich
den nur einmal in einem
krass, aber es passt ja zu solchen Typen,
narzisstischen
Entertainern.
Ja, ich habe den einmal im privaten oder halbprivaten Kontext erlebt. Und hab auch gedacht, mein Gott, was für ein unangenehmer Typ. Selbstherrlich. Wirklich, also der fand sich halt richtig geil. Und der ist es halt nicht. Ja? Also der ist intellektuell, ist der den meisten Menschen, die ich sonst kenne, noch nicht mal ansatzweise gewachsen. das Einzige, was er wirklich drauf hat, und davor verneige ich mich vor dem, das ist diese Unterhaltung, also sich ein Unterhaltungskonzept auszudenken und das dann durchzuziehen. Das ist wirklich, ich finde, einmalig bisher in der jungen Privatfernsehgeschichte, die wir haben.
Und wie findest du es, dass dieser Mann, der wirklich so viel erreicht hat im Fernsehen, dass der einfach von einem Tag auf den anderen sagt, ich mache Schluss mit allem,
das
ich
habe keinen Bock mehr. Das ist die zweite Sache, die mir ungeheuren Respekt abnötigt, weil genau so muss das passieren. Ja. Ja, dass der einfach sagt, so, ich habe erreicht, was ich erreichen konnte, ich bin Multimillionär geworden, ich kann machen, was ich will, ich gehe.
Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns in 20 Jahren im Dschungelcamp.
Das glaube ich nicht, weil der braucht kein Geld. Und anscheinend hat er es bei allem Narzissmus, und vielleicht ist es halt auch kein Narzissmus, aber anscheinend hat er es bei allem Narzissmus geschafft zu sagen, so, ich hatte genug Aufmerksamkeit, mich haben genug Leute irgendwie toll gefunden, ich gehe jetzt. Und das Interessante ist ja auch, wann immer jetzt über ihn geredet wird, es gibt ja niemanden, der sagt, der Raab ist scheiße, der Raab ist eine arme Sau.
Außer wir jetzt.
Ja, und selbst wir machen das nicht. Selbst ich, der ich wirklich, und man könnte sich mit mir hinsetzen und TV-Totalsendungen angucken und ich würde die wirklich minutiös sezieren und sagen können, warum das schlecht ist, was der macht. Auch warum das objektiv schlecht ist, auch wenn man gelegentlich drüber lachen muss. Das war eine schlecht gemachte Sendung. Aber diese ganzen Showkonzepte von ihm, da rühre ich kein Haar dran, oder wie man das nennt. Also das ist großartig.
Also ich bin wirklich gespannt, ob der sich noch rührt, beziehungsweise in was für einem Job der dann von den Paparazzi gefunden wird. Meinst du, der wird Metzger oder wird der irgendwie seiner Familie widmen?
Nicht vielleicht? Hat der, also
Produzent wäre auch denkbar.
Also würde mich nicht wundern, wenn Stefan Raab jetzt irgendwie als Produzent unterwegs wäre und komplett im Hintergrund arbeitet. Also habe ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich schaue ja hin und wieder, ich muss hin und wieder ablanzen, wenn ich einen schlechten Tag habe, schaue ich mir den Lanz an, einfach auf YouTube, irgendeinen Gast ziehe ich mir rein. Und da habe ich neulich gesehen, schon eine ältere Sendung, die Lee von Tic-Tac-Toe, weißt du noch?
Welche war das?
Das war von Tic-Tac-Toe, die eine mit den kurzen Haaren. Ich glaube, die hieß Liane im wirklichen Leben. Und das ist die bei dieser Pressekonferenz geschrien hat, wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du
Ricky.
Das jetzt nicht sagen.
Das war Ricky.
Nee,
doch,
war das
Pop,
Ricky?
Pop-Sofa, das war Ricky. Ey, wenn ihr meine Freunde wärt, dann würdest du nicht so einen Scheiß reden. Das war Ricky.
Echt? Ich dachte nämlich, das wäre die Lee, die das zur Ricky gesagt hätte.
Nee, oder?
Wir müssen das mal recherchieren, wie das genau war. Auf jeden Fall, die Lee war die eigentlich sympathisch, also es war nicht die Ricky vom Popsofa. Und die Lee, die war beim Lanz und hat erzählt, was sie jetzt macht. Die arbeitet jetzt nämlich im Kölner Zoo an der Kasse.
Ach.
Ja, die sitzt da an der Kasse 2 und verkauft Tickets für den Zoo.
Aber die müssen doch ein Schweinegeld verdient haben in ihren
haben
großen
Zeiten. Haben sie auch. Haben sie auch. Und das war total spannend, der wirklich zuzuhören, wie schnell dieses Geld eigentlich weg war.
Ja.
Also vor allem, wenn du so ein junger Mensch bist, der überhaupt nicht weiß, wie er mit Geld umgeht, der zum Beispiel nicht weiß, dass er Steuern zahlen muss, ja, dass das gar nicht, dass du jetzt nicht reich bist und alles machen kannst, sondern dass das Geld auch irgendwann weg ist. Und bei denen war das so, dass das Geld halt irgendwann weg war.
Na, vor allen Dingen, du hast ja in dem Moment, wo du, das ist zum Beispiel was, gab es mal vor Jahren einen sehr interessanten Artikel auch in der Zeit drüber, dass irgendwie die Hälfte aller Profifußballer hier in Deutschland, die es so gegeben hat, mittlerweile fast mittellos sind. Weil du, wenn du in diesem Pop Aufmerksamkeits-Glamour-Kontext unterwegs bist, gewöhnst du dich an einen Lebensstil, der, wenn du ihn selbst finanzieren musst, sehr teuer ist. Und der Witz ist ja, je prominenter du bist, desto weniger musst du für irgendetwas bezahlen. Das ist ja das Faszinierende daran. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Deutschlands Großpodcaster wäre, mit, was weiß ich, 15 Millionen Hörern mit einem monatlichen Umsatz von 1 Million Euro und würde ständig irgendwo erkannt auf der Straße oder Autogramme geben und in Fernsehsendungen eingeladen werden, würde ich halt alles Mögliche für lau kriegen. Reisen, Hotelaufenthalte, Automobile, Kleidung, you name it. Also alles, was den Glamour irgendwie ausmacht oder alles, wo mein Glamour drauf abglänzen könnte, kriege ich im Grunde für lau. So, wenn du dich nur an diesen Lebensstil gewöhnt hast, teuer essen, in schönen Hotels wohnen und sowas als, und das auf einmal aus eigener Tasche bezahlen musst, da bist du ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld los. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Tic-Tac-Toe ähnlich gewesen.
Ja,
wenn du
genau,
da nicht vorsichtig genau. bist und deine Kohle von Anfang an irgendwie sparst und ein bisschen bescheiden bleibst. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch jung bist. Also du hast ja überhaupt keinen Maßstab dann.
Ja, mhm. Ja, so ist es.
Ja,
auf jeden Fall fand ich das super cool, wie die davon erzählt hat und dass sie jetzt ein ganz normales Leben hat.
Also ich schätze mal, der Raab sitzt zu Hause und freut sich seines Lebens. Und das ist schon cool, weil du hast ja sonst, guck dir Thomas Gottschalk an. Ja, was ist das für eine tragische Figur geworden?
Findest du? Ja. Ich finde den sausympathisch.
Ich finde den unglaublich, also als Showtyp, ne? Also als Moderator. Ich finde den tragisch. Der Mann war mal, musst du mal gucken, der Mann war mal in der Lage, aus dem Stand, der hat keine Minute gebraucht. Da hat er ein Publikum von, was weiß ich, wie viel, 15.000 Leuten im Griff gehabt und hat mit denen gespielt. Ja, bei Wetten, dass Zeiten. Das war unfassbar, wie der Show moderieren konnte und sowas. Unglaublich. Und anstatt zu sagen, so, das war jetzt mein letztes Wetten, dass, so wie Raab, ich gehe auf dem Gipfel meines Erfolges eigentlich, ist er dann nochmal hingegangen ins erste Programm. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Katastrophe erinnerst. Da gab es dann mal eine Sendung, wo Gottschalk Gäste eingeladen und interviewt hat. Im Vorabendprogramm, im ersten war das. Das Ding hat so miserable Quoten gehabt, dass es ratzfatz wieder abgesetzt wurde. Und er hat das so schlecht gemacht, dass er in meinen Augen, also in meinem Ansehen ist er unendlich tief gesunken. Weil ich glaube, dass gerade so jemand wie Thomas Gottschalk, der auf eine lange, lange Karriere zurückblickt, sehr, sehr viele verschiedene Formate in Hörfunk und Fernsehen gemacht hat, der muss in der Lage sein zu erkennen, ob er genau dieses Sendeformat kann oder nicht kann. Das erwarte ich von so jemandem. Und wenn Thomas Gottschalk eins nicht konnte, ich weiß nicht, ob er es früher mal konnte, aber in den Jahrzehnten, die ich ihn beobachtet habe im Fernsehen, wenn Thomas Gottschalk eins nicht konnte, dann ist das Personeninterviewen.
Mhm.
Der interessiert sich nämlich nicht für die Leute, sondern ja. Was der gelernt hat, vermutlich auch schon damals im Radio, weil im Radio ist es ja auch so, wenn Gäste zu dir kommen, kommen diese Gäste meistens, weil sie etwas verkaufen wollen und sei es auch nur eine Idee. Das heißt, du musst dich nur dahinsetzen und musst sagen, Alexandra Tobor, Sie schreiben ja gerade an einem neuen Buch. Und dann fängt Alexandra Tobor an zu erzählen, ja, es ist ein Buch über drei Polen im Auto, die... So. Und wenn du die alte Wetten-Das-Aufnahmen anguckst, dann siehst du bei Thomas Gottschalk genau solche Interviews. Thomas Gottschalk sagt immer nur, du schreibst so ein neues Buch, du hast also einen neuen Film gemacht, du hast dies, du hast das. Aber richtiges Interesse ist da nicht. So, und genau mit dieser Haltung ist er auch in diese Vorabendsendung gegangen. Und das, finde ich, darf einem Profi nicht passieren. Ich stelle mich doch auch nicht auf eine Bühne und moderiere irgendwie eine große Samstagabendshow mit 30.000 Zuschauern in der Halle oder wie groß auch immer solche Hallen sind. Das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich das nicht kann. Ja, ich habe das im kleineren Rahmen versucht, kann ich nicht, mache ich nicht. Und da ist Gottschalk in meinem Ansehen wirklich gesunken, weil nämlich ich glaube, dass er das gemacht hat, weil er eben nicht loslassen konnte. Ja, weil eben nicht wie Stefan Raab sagen konnte, so, war eine geile Zeit, geiler wird's nicht, ich gehe. Sondern weil er gedacht hat, ich bin Thomas Gottschalk, das geht jetzt immer so weiter und das hat's halt nicht getan.
Na gut, haben wir das Thema durch.
Haben wir das Thema wohl durch. So, Robert fragt, wenn wir heute Werbespots von früher sehen, also so von vor 30 Jahren, finden wir diese oft sehr lustig. Werden uns die Werbespots der heutigen Zeit in 30 Jahren genauso seltsam oder komisch vorkommen?
Ja, witzig, dass jetzt diese Frage kommt und witzig, dass du gerade gesagt hast, Alexandra Tobor, du schreibst doch gerade dein drittes Buch, weil ich habe gerade für die Recherchen für mein drittes Buch habe ich mir ganz viel 90er Jahre Werbung
reinziehen
müssen.
Ich habe übrigens nicht nach deinem dritten Buch gefragt.
Was?
Ich habe nicht nach deinem dritten Buch gefragt. Das sollte jetzt ein Witz sein, von wegen, die Leute wollen ja erzählen. Vergiss es. Mach mal.
Also, ja. Auf jeden Fall habe ich mir total viele Werbespots reingezogen aus den 90ern. Die sind ja wirklich sauübel.
Was macht die so übel?
Ja, diese Merci-Werbung. Ich habe mir mal die Lyrics rausgeschrieben. Du bist der Sonnenschein an meinem Horizont. Du bist das Hänschen klein in meinem liebsten Kinderlied.
Menschen, Leben, Tanzen, Welt.
Ja, genau. Furchtbar. Und auch diese Werbesprüche. komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Weißt du, sowas würdest du heute nicht mehr bringen können.
Naja, diese ganzen komischen neuen deutschen Poeten, Schnulzensänger hier, ne, Giesinger und so, die haben Texte auf genau diesem Niveau. Keine Metapher, kein gar nichts, sondern so voll auf die 12 Vulgärromantik.
Ja, Vulgärromantik ist ein schönes Wort, ja. Aber ich glaube, dass uns die Werbung von heute genauso lächerlich erscheinen wird in 10 Jahren. Also erstens, ich kann ganz klare Trends entdecken. Dieses, was du gerade gesagt hast, Leben, Lieben, Tanzen,
Menschen,
Welt.
Nee,
wie
heißt das? Menschen, Leben,
Menschen,
Tanzen, Welt.
Leben, Tanzen, Welt.
Oh, oh,
genau.
Ey, oh.
Oh, oh, ey, oh. Also ich liebe es. Das hast du ja wirklich in jeder Werbung. Dieses bestimmte Spiel mit dem Licht, dass das Licht immer so von der Seite reinkommt und dich so blendet, weißt du? Dann diese Hipster mit ihren scheiß Bärten, diese Frauen mit lockerem Dutt, die den Typen an der Hand hinter sich herziehen. Das und Pfeifmelodie, immer so eine komische Pfeifmelodie im Hintergrund. Mhm. Das sehe ich jetzt so als die Hauptmerkmale der Werbung von heute. Und ich glaube, sie wird uns in 20, 30 Jahren genauso lächerlich vorkommen, wie uns heutzutage die Werbung der 90er vorkommt.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich nehme keine Werbung wahr im Fernsehen. Ich gucke praktisch kein Fernsehen. Seit sie DVB-T abgeschaltet haben, habe ich kein Fernsehen.
Ich glaube auch nicht, dass Fernsehen das Medium ist, über das wir heute Werbung sehen, sondern wir kriegen es über YouTube mit. Du kannst ja kein YouTube-Video mehr schauen, ohne dass du dir irgendeine Werbung reinziehen musst.
Ja, aber die kann man ja immer wegklicken nach 3 Sekunden.
Nicht immer.
Dann klicke ich das Video weg. Also ich bin da gnadenloser. Also ich denke mir immer, nee, dann so wichtig kann es gar nicht sein, dass ich mir da jetzt irgendwie einen Werbespot für irgendwas gebe. Also ich kann mich tatsächlich an keinen Werbespot erinnern, der irgendwo laufen würde. Ich finde das interessant, weil ich hoffe, dass ich dran denke, dann tatsächlich in 20 Jahren aktiv und gezielt die Werbung von 2015, also der 10er Jahre dieses Jahrtausends zu gucken. Weil, ja, ich habe keine Ahnung, was mich dann erwartet. Weil zum Beispiel die Werbespots der 50er, 60er, frühen 70er Jahre, die ich auch aktiv nicht mitbekommen habe, oder damals live, oder wie man es nennt, nicht mitbekommen habe, die wirken ganz anders auf mich als die Spots der 80er, 90er Jahre, die ich kenne, also weil ich da halt ferngesehen habe. Also so, ne, Frauengold und sowas. Das sind so Spots, die kommen aus einer anderen Welt für mich. Obwohl es die Welt war, in der ich auch gelebt habe. In den 70ern war ich schon auf der Welt. Gut, Frauengold ist nicht aus den 70ern. Das sieht halt aus wie Sachen aus einer anderen Welt. Die nehme ich amüsiert zur Kenntnis. Wrigley Spearmint Gum. Gum, Gum. Nehme ich nicht amüsiert zur Kenntnis, sondern denke mir, leck mich am Arsch, ist das ein Scheiß. Ja? Oder Ulrike Jokiel. Kennst du noch Ulrike Jokiel?
Nee, ich glaube, das war vor meiner Zeit.
Jogurette war das. Ulrike Jokiel. Hi, ich bin Ulrike Jokiel und ich mache gerne Sport. Und
na doch.
Das wirkt auf mich völlig anders. Das hat so ein bisschen so einen Fremdschämen-Effekt bei mir, weil ich das damals beiläufig und normal rezipiert habe.
Ja, weil du nicht gesehen hast, wie unerträglich das ist.
Und heute sehe ich halt keine Werbung. Und wenn ich sie sehe, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiere. Ich kann ja heute mal Werbefernsehen gucken heute Abend. Ja. So, wo sind denn hier die Fragen? Weg sind sie. Monika fragt, glaubt ihr auch, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind? Da gibt es auch so eine längere Einleitung. Soziales Engagement kostet Kraft. Also in Folge 310 hat wieder darüber gesprochen, dass soziales Engagement mehr Kraft kostet als der Job. Ich empfinde das tatsächlich sehr selten so. Ich bin bei der Wasserwacht und ohne dieses Ehrenamt wäre ich ein Häuflein Elend. Es gibt mehr Kraft für meinen Alltag, wenn ich sehe, dass ich Menschen in Not helfen konnte. Meine Frage, glaubt ihr auch, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind? Mir kommt es oft so vor, dass die Abiturienten von heute nur noch zur Karriere erzogen sind.
Ja, ist was
sind
dran.
Sie. Das sind, also das ist ja eindeutig. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn man so mit heutigen Abiturienten mal spricht, dass die, ja, die wissen, wo sie hinwollen, so, ne, so geradlinig, schnell studieren, schnell arbeiten.
Ja, die
und
haben
so.
Keine andere Wahl, die müssen effizient sein, erfolgreich sein.
Genau, denen ist effizient
alles absichern.
Effizienz eingebläut worden, ja. Und sag mal, bei uns damals, wir hatten total viele, die einfach nur rumgehangen haben. Und das ist klar, was machst du denn? Ja, weiß ich nicht, erstmal studieren gehen. Ja, was denn?
Ja, wo ich jetzt auch gar nicht, ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit dieser Vorwurf des Effizienzdenkens kommt, weil ich habe in den letzten 2 Jahren auch immer wieder gehört, dass diese Generation Y eben nicht so ist. Die ist nicht so, dass sie denken, Hauptsache Karriere machen, sondern sie sagen das klar, ganz klar, ich will beides. Ich will Familie, Freunde und Karriere.
Genau.
Und ich verdiene lieber weniger Geld und habe dafür beides, als dass ich ganz viel Geld verdiene und das eine auf die Kosten des anderen laufen haben
muss. Das ist, was ich in der Zeitung lese, aber das kriege ich so aus meinem privaten Umfeld, aus dem Bekanntenkreis weniger so mit.
Mhm.
Sondern alle Leute, mit denen ich so gesprochen habe in den letzten Jahren, bei denen war es immer so, dass sie gesagt haben, nee, hier, zack, zack, Studium beenden, zack, hier, ab, Geld verdienen, dickes Auto, weiß ich nicht was. Das hat mich auch immer sehr irritiert. Es ist echt die Frage, was passiert. Auch das werden wir in 20 Jahren sehen, wenn diese Generation so langsam ans Ruder kommt.
Ja, ja. Und außerdem hier noch aus der Frage, das ist ja auch ein, es gibt, man kann sich ehrenamtlich beschäftigen, indem man anderen Menschen hilft, zum Beispiel Menschen in Not oder ja, wo man wirklich direkten Kontakt zu Menschen hat, aber das macht nicht den Hauptteil der ehrenamtlichen Arbeit aus. Man kann sich auch ehrenamtlich engagieren und mit Menschen überhaupt nicht in Berührung kommen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ehrenamtlich Bücher in der Stadtbücherei einzusortieren.
Ach.
Ja, da hast du auch nicht mit Menschen zu tun. Ja, das wissen ganz wenige Leute, aber die Menschen, die Bücher in den Stadtbüchereien, in die Regale einsortieren, das sind Ehrenamtliche. Das sind nicht Leute, die da angestellt sind. Und ohne diese Ehrenamtlichen würde das alles nicht laufen. Also, es gibt,
sure.
Gott, ich werde krank, live in der Sendung.
Echt?
Ja, irgendwie schon. Ich habe ganz kalte Füße und einen heißen Kopf jetzt.
Yeah. Ja, aber ist die Frage war, glaubt ihr, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind?
Ich glaube nicht, dass wirklich, also hat die Zahlen, kann die das belegen? Ist das wirklich so? Ich weiß nicht, ob das so ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wenn es ohne Ausgleich passieren würde, dann wäre es tatsächlich ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig wären. Gleichzeitig missbraucht der Staat, beziehungsweise missbrauchen die staatlichen Institutionen das Ehrenamt aber auch allzu
oh ja,
leicht,
das
um sich
richtig
aus der Verantwortung zu stehlen. Ja,
ja.
Tafeln ist ja das perfekte Beispiel dafür, wie der Staat sich aus der Verantwortung für die Schwächsten stiehlt. Und wir das einfach sehenden Auges hinnehmen und sagen, oh, Tafeln, das ist ja eine tolle Sache. Hm? Nee, ist es halt nicht. Ja, das ist für denjenigen, der sich da was zu fressen holen kann, für den ist das eine tolle Sache. Für uns als Gesellschaft ist das ein Skandal. Ja, weil wir haben denen gefälligst genug Unterstützung zukommen zu lassen, dass sie sich selbst was zu essen kaufen können. Das, ja. Also, ja, wenn die staatlichen Institutionen das missbrauchen oder ausnutzen, dann ist es ein Problem. Robert fragt, meine Frau hatte einen interessanten Gedanken. Sie meinte, wenn es von Anfang an keinerlei Art von Religion gegeben hätte, also die Endlichkeit des Menschen als Fakt akzeptiert worden wäre, dann hätten die Menschen ihre Lebenszeit intensiver genutzt, als sie es bis zum heutigen Tage tun. Vielleicht hätte es auch positive Auswirkungen auf die Wissenschaft gegeben und wir wären heute sogar noch weiter. Wie hätte sich also die Abwesenheit von Religion auf die Menschheit ausgewirkt?
Was sie jetzt nicht bedenkt, ist, dass Religion auch nur ein frühes Wissenssystem war.
Ja.
Und außerdem liegt jedem Fortschritt der Glaube an Dinge zugrunde, die es noch nicht gibt, die nur in der Vorstellung existieren.
Zumindest
die eine bloße Idee sind. Für den Fortschritt brauchst du Glauben, du brauchst die Fähigkeit, dir etwas vorzustellen. Und ich sehe jetzt Religion wirklich ganz abstrakt. Ich meine nicht die institutionalisierte Religion,
klar,
sondern einfach den Glauben.
Ja, sagen wir mal, Dinge, die es noch nicht gibt, ist vielleicht nicht richtig, sondern der feste Glaube daran, dass es noch ein Ding zu entdecken gibt, dass es zwar gibt, aber das noch nicht gesehen oder beschrieben ist. So würde ich das eher nennen.
Ja, der Glaube an Fortschritt und auch der Glaube daran, dass der Fortschritt an sich etwas Wertvolles ist.
Ich glaube nicht.
Du glaubst an das Ganze, an das Wunder, das es zu entschlüsseln gibt.
Ich glaube nicht, dass Das ist jetzt gerade Sprachverwirrung, ne? Also ich denke nicht, dass ich an das Positive des Fortschritts glauben muss. Ich gehe davon aus, dass Fortschritt ohnehin passiert. Da denke ich wirklich nicht, dass man an irgendetwas glauben muss. Also der passiert schon. Die Frage ist halt nur, wohin schreite ich fort und wie schreite ich fort?
Genau, also
wir bleiben nicht
Richtung.
Stehen. Wir bleiben nicht stehen. Die Richtung und die Richtung vielleicht dann auch in der Gemeinschaft, also in der Gruppe einzuschlagen. Dafür braucht es wieder einen Glauben oder eine Überzeugung, die du dann auch wieder vermitteln kannst, um andere zu überzeugen, mit dir zu gehen, dir Geld zu geben, um auf westwärts nach Indien zu fahren zum Beispiel und dabei Amerika zu entdecken.
So ist es, ja. Ganz genau.
Und dazu kommt noch, ich finde die Frage eher unzulässig, denn die Abwesenheit von Religion ist nicht denkbar, jedenfalls nicht mit dem Gehirn, das wir haben, sondern die Anwesenheit von Religion ist meiner Meinung nach ein Ergebnis der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, unser Gehirn als Komplexitätsreduktionsautomat.
Ja,
also unser
richtig.
Gehirn ist ja im Grunde eine Sammlung von Heuristiken, um halbwegs fehlerfrei oder halbwegs katastrophenfrei durch den Alltag zu kommen. Und genau so eine Heuristik ist letztendlich Religion, und zwar auf gesellschaftlichem Maßstab. Warum soll ich nicht töten? Weil, wenn du anfängst, andere Leute umzubringen, musst du damit rechnen, dass andere Leute auch dich umbringen. Das heißt, die ganze Welt muss ständig damit rechnen, voneinander umgebracht zu werden, und das ist schlecht. Das ist eine mögliche Antwort. Die andere mögliche Antwort ist, weil der Typ, der dich geschaffen hat, das nicht will. Bei Strafe. Es ist halt, ne? Das heißt, du sollst nicht töten, ist eigentlich eine Heuristik zu einer riesengroßen philosophischen Frage. Und das macht das Gehirn. Und darum sind auch Menschen, selbst religionsfreie Menschen, sind nicht davor gefeit, Fehlschlüssen zu unterliegen.
Na, die Fehlschlüsse gehören ja auch dazu, und
genau.
Auch Fehler.
Ja, genau. Also das kommt halt durch diese Komplexitätsreduktion.
Das gehört ja alles dazu zur Erkenntnis.
Du kannst halt aus so einer hochkomplexen Welt wie unserer, kannst du kein einfaches Ding machen. Also kannst du nicht einfach sagen, ja, wenn A, dann B. In einer Welt, in der 8 Milliarden Menschen sich irrational verhalten, lässt sich das eigentlich nicht sagen. Also musst du Fehler machen. In dem Moment, wo du es vereinfachst, musst du auch Fehler machen. Die Vereinfachung auf ganz kleine, ganz kurze, elegante Gesetze, das gelingt der Physik, das gelingt der Mathematik. Aber das gelingt nicht mehr im Zusammenleben, im Zusammenspiel von Menschen. Da musst du irgendetwas finden. Da musst du sagen, okay, beliebtes Beispiel, wenn es hinter mir knackt im Dunkeln, dann gehe ich mal was schneller, weil könnte ja ein Löwe sein. Und dieser Mechanismus ist, glaube ich, auch der Religion ermöglicht. Nämlich die Suche nach einer Abkürzung. Auf der Frage, so, wo soll ich hin oder wie soll ich den, oder, ne? Also es ist halt unübersichtlich, du kriegst eine Abkürzung präsentiert, die fühlt sich für dich gut genug an, also wirst du diese Abkürzung gehen oder diese Abkürzung denken. Und das macht das Gehirn. Und hätte es nicht Religion im Sinne von, naja, entweder in Buchreligion oder was es noch alles gibt, Naturreligionen, alle möglichen, Schamanismus und so, hätte es das nicht gegeben, ja, dann wäre dann die Homöopathie früher erfunden worden oder irgendwie sowas. Aber irgendein irrationales Überzeugungssystem hätte es gegeben von Anfang an.
Aber was soll das heißen, irrationales Blasystem? Ich sehe das so, Religion war einfach das beste Wissenssystem ihrer Zeit. Als Religion entstand, gab es nichts Besseres. Das war nun mal, das war auch eine Art, die Phänomene der Welt irgendwie zu ordnen, einen Sinn hineinzulegen. Und aus diesem Fundament heraus hat sich dann die echte, die empirische Wissenschaft herausgebildet. Ohne diese Religion, die Religion hat sozusagen die Grobsortierung gemacht. Ohne diese Grobsortierung hätte es die Wissenschaft nicht gegeben.
In
Und
Abgrenzung zur Religion natürlich auch, ne?
Auch in Abgrenzung zur Religion, ja, ganz richtig, ganz genau. Und die eigentliche Frage hier war ja auch, ob Menschen ihre Lebenszeit intensiver genutzt hätten, wenn sie die Endlichkeit als Fakt akzeptiert hätten. Wenn sie also akzeptiert hätten, ja gut, wir sind endlich und wir haben nur dieses eine Leben. Ich sage, Menschen können ihre Endlichkeit akzeptieren und trotzdem auf etwas über sie hinausarbeiten. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich arbeite für meine Kinder, ich arbeite dafür, dass meine Enkel es gut haben später. Oder ich lebe weiter, weil für die Menschheit und so. Das sind ja auch Sachen, die verweisen jetzt nicht aufs Paradies und auf das ewige Leben, aber doch ja. auf ein abstraktes Weiterleben ja. über mich selbst hinaus.
Ja. Haben wir die Frage beantwortet damit? Ja.
Ich denke, diese Frage ist zu komplex.
Das kann die Vrindheit nicht leisten.
Genau.
Der Jörg hat zwei Fragen zum Thema Sparen und Umweltschutz. Erstens. Sollte man aus moralischen bzw. nachhaltigen Gründen konkret beim Wechsel des Stromtarifs dennoch eher Ökostrom wählen, auch wenn man mit einem Nicht-Ökostrom deutlich mehr sparen würde?
Keine Ahnung, ist für mich nicht relevant. Für
ja,
dich?
Sollte man, es sei denn, man kann es sich wirklich nicht leisten. Also wenn es 5 Euro, wenn man tatsächlich auf die 5 Euro, die das im Monat mehr kostet, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel das mehr kostet, aber wenn man auf diese 5 Euro an anderer Stelle nicht einfach verzichten kann, sondern wenn die 5 Euro darüber entscheiden, ob du Butter auf dem Brot hast oder nicht, dann nimm einfach nur das billigstmögliche Angebot. Ansonsten nimm das nachhaltigste Angebot. Immer. Egal bei was. Immer das nachhaltigste Angebot. Immer das, was die Umwelt am wenigsten belastet. Immer und immer. Wir machen es nämlich kaputt. So. Zweite Frage. Wäre es bei der Wahl des günstigeren Nicht-Ökostroms besser, die Preisdifferenz zum Ökostrom an eine selbst wählbare Naturschutzorganisation zu spenden, beziehungsweise im Umkehrschluss bei der Wahl des Ökostroms moralisch vertretbar, nichts weiter zu spenden mit der Begründung, dass man ja schon den teureren Ökostrom nimmt? Hm? Immer noch nicht relevant für dich?
Nee, ich bin raus gerade. Ich versuche hier nebenbei noch Multitasking zu machen, weil ich... Beantworte du, ich gebe okay. dir die Verantwortung für diese Frage.
Wenn man die Preisdifferenz zum Ökostrom an eine Naturschutzorganisation spendet, sorgt man trotzdem nicht dafür, dass der Atomstrom und der Kohlestrom, also der schmutzige Strom, verschwindet. Die Idee dabei, Ökostrom zu nehmen, ist... irgendwann bei einer 100%igen Nachfrage nach Ökostrom zu sein, sodass der ganze Drecksstrom einfach nicht mehr produziert wird. Das ist die Idee dahinter. Kaufst du jetzt Kohlestrom und spendest an den Bund für Umwelt und Naturschutz, sorgst du auf der einen Seite dafür, dass weiterhin Kohle verbrannt wird, also die Umwelt verschmutzt wird, und gibst dann einer Umweltschutzorganisation Geld dafür, diese Schäden, die dein Stromverhalten erzeugt, teilweise wieder zu reparieren. Und das ist unsinnig. Also ich halte das für hirnrissig, weil das alleine die Verwaltungskosten, die diese Umweltorganisation hat, sind schon nicht mehr da, um ja tatsächlich dann den Wald wieder aufzuforsten oder irgendwie sowas zu machen. Von daher fände ich das vollkommen hirnlos. Also ich billigen Strom kaufen und dann da irgendwas spenden, fände ich ja. Halte ich für Quatsch. Umkehrschluss, Wahl, Ökostrom moralisch vertretbar, nichts weiter zu spenden mit der Begründung, dass man ja schon den teuren Ökostrom nimmt. Das ist ja die Frage, ist es moralisch vertretbar? Ist es überhaupt moralisch vertretbar, nichts zu spenden? Und die gebe ich jetzt mal an dich. Ist es moralisch vertretbar, nichts zu spenden?
Ich warte einfach nur auf die nächste Frage, ganz ehrlich.
Warum?
Ich bin jetzt die ganze Zeit ganz woanders gewesen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich interessiere mich nicht für Strom. Das ist
da ging es um Moral, nicht um Strom. Aber gut. Nächste Frage. Christoph fragt, welchen Blog würdet ihr am meisten vermissen? Denjenigen, der einen sächlichen Artikel hat. Zweite Frage. Als Medienwissenschaftsstudent, jetzt klingt die Frage doch gleich wichtiger, würde mich interessieren, über welche Medien bzw. Seiten konsumiert ihr eure Nachrichten?
Gar nicht.
Du konsumierst keine Nachrichten?
Nein, ich versuche es zu vermeiden.
Ach.
Das bringt mir einfach gar nichts. Nichts. Ich lese die FAS jeden Sonntag.
Na, immerhin. Das ist doch.
Aber das war's.
Vielleicht reicht das ja auch. Du hörst kein Radio.
Das reicht auch.
Du hörst kein Radio, siehst kein Fernsehen, nein. Kein gar nichts.
Exakt.
Krass. Krass. Ich höre den ganzen Tag Radio, ausschließlich öffentlich-rechtliche Programme. Überwiegend den Deutschlandfunk. Ich lese die Zeit, den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Punkt. Außerdem arbeite ich in einer aktuellen Redaktion und von daher bin ich sowieso
du musst
immer,
das ja machen.
Immer informiert.
Du hast also, ja aus so, beruflichen Gründen
ja,
keine andere Wahl.
Ich habe halt auch ein ganz anderes, ich sag mal, nachrichtliches Grundrauschen bei mir irgendwie.
Ja.
Aber welches Blog würde ich am meisten vermissen? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendeinen Blog vermissen würde.
Ich lese gar keine Blogs. Blogs, das ist so 2004, oder?
Ach, da passieren schon gelegentlich interessante Sachen, aber dass ich jetzt so eins gezielt vermissen würde, nee. Die meisten Blogs, die ich lese, sind auch eher die so tagebuchartigere Seiten von Freunden und Bekannten. Und wenn die aufhören würden, dahin zu schreiben, würde ich halt, weiß ich nicht, die auf andere Weise belästigen oder auf andere Weise mitbekommen, was in deren Leben passiert. Ja. So. Christoph, wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? Entschuldigung, aber
das war keine Frage,
das war keine
da wollte
Frage,
jemand smart sein.
Da wollte jemand smart sein, aber ich fand das gar nicht schlecht. Fandst du schlecht? Na gut. Wie verbringt ihr Silvester und was habt ihr eigentlich zu Weihnachten gemacht, fragt Christoph, am 31.12.2015.
Wie verbringen wir Silvester dieses Jahr jetzt?
Nee, wie hast du ihn zum Jahreswechsel 2015 auf 16 verbracht?
So wie immer, gar nicht.
Du gehst
ich war
einfach,
zu Hause,
du gehst einfach
hab
pennen.
Mit meinem Redaktionsäffchen angestoßen, bin um 23 Uhr ins Bett gegangen, um fluchend wieder aufzuwachen um 12 und das war's.
Ja, ich gehe Silvester immer arbeiten und ich glaube, das habe ich 15, 16 auch gemacht, oder? Habe ich das 15, 16 auch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber normalerweise arbeite ich Silvester immer. Und zu Weihnachten bin ich immer bei meinen Eltern.
Irgendwie, ja, genau. Hier. Ich bin auch entweder bei meinen Eltern oder bei den Schwiegereltern. Abwechselnd, wenn es geht.
Weiter. David fragt, habt ihr Star Wars schon mal mit feministischer Brille geschaut?
Nein.
Beispiel, warum verfallen in den ersten beiden Trilogien die weiblichen Hauptcharaktere jeweils ganz explizit einem männlichen Macho-Arschloch-Charakter, statt ihm eine zu klatschen? Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Irgendwer meinte mal, wo habe ich das denn her? Das wahrscheinlich auf Twitter. Man sollte Star Wars, ich weiß jetzt nicht mehr, also doch, Star Wars unter der Maßgabe mal angucken, dass also man ist ja, wenn man guckt, kennst du Star Wars überhaupt?
Nee, nie gehört.
Nein, kann ja sein, dass du das nie geguckt hast. Es gibt ja Leute, die haben sich das
ja,
so nie
klar.
angeguckt. Also hast du schon gesehen.
Ja.
Unter der Prämisse anzusehen, dass die Rebellen, Han Solo und so, ne, denen wir ja eigentlich Sympathie entgegenbringen, dass die eigentlich Terroristen sind. Und das macht dir den ganzen Film kaputt. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Aha.
Mach das mal. Guck mal Star Wars, am besten auch irgendwie... Ist eigentlich egal was. Guck mal Star Wars und denk dir einfach, ja Moment mal, das ist doch die Republik. Das ist so ein demokratisch gewählte, ne, diese, wo der Imperator
ja.
und so. Das ist alles demokratisch gewählt und sowas. Und die verteidigen eigentlich nur die Republik gegen so ein paar bescheuerte Anarchisten, die hier alles kurz und klein schlagen wollen. Ja, danach ist der Film kaputt. So, schlechte Frage. Ich mach die schlechten Fragen jetzt einfach weg. Hörst du überhaupt noch zu? Bist du überhaupt noch
ja,
bei der Sendung?
Ich, gut. ich
was machst du denn
zu,
daneben
ja.
bei eigentlich?
Ich zeichne.
Warum?
Ich warte halt auf eine gute Frage. Außerdem habe ich wirklich, ich werde gerade live krank. Mein Hals kratzt, meine Stirn glüht.
Wie krass.
Ich habe ganz kalte Füße und ich weiß gerade nicht,
cool.
wie ich klarkommen soll.
Vielleicht
mal einen Schluck Wasser.
Vielleicht verreckst du ja während der laufenden Sendung. Danach hört nie wieder irgendjemand anders einen Podcast. weil er sagt, boah geil, du musst dir Vrindt anhören, ey. Das ist so krass. Da sterben die Leute. Ey, komm, wir hören Vrindt.
Das ist gut.
Martin fragt, eine Frage ist im Moment noch unbeantwortet. Wie findet ihr die Bücher, die ihr lest und in jeder euch bietenden Gelegenheit weiterempfehlt?
Also finden,
wie, finden
im Sinne
von auffinden.
Aus vielen verschiedenen heraussuchen.
Genau, wie findet ihr die?
Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wie findet man Bücher, die lesenswert sind? Ich muss sagen, ich arbeite in einer Buchhandlung. Eigentlich sollte ich einen guten Zugang haben zu Büchern und deswegen wissen, wie ich sie finde oder keine Ahnung. Also ich habe sie halt im Zugriff. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich neue Bücher überhaupt nicht interessieren. Neue Bücher sind nicht die Bücher, die ich lese. Also hin und wieder kommt mir irgendein Buch zwischen die Finger, wo ich denke, boah, das muss ich jetzt aber lesen, weil mich das Thema so interessiert. Aber das ist nicht der Weg, wie ich normalerweise zu Büchern komme. Also so über das Browsen von Neuerscheinungen, ja. Gucken, was liegt denn so aus oder was wird im Fernsehen besprochen oder im Feuilleton oder in bestimmten Radio-Bücher-Podcasts oder so. Es ist eher so, dass ich vielleicht einen Artikel lese oder mich in irgendein Thema einlese und bei der Recherche kommt mir dann irgendein Buch unter, das thematisch zu dem passt, was mich interessiert. Und dann schaue ich das nach und dann lese ich das und dann finde ich das halt gut. Also das ist so mein Weg zu Büchern.
Ja, bei mir ist es eher über Empfehlungen. Also das, wenn man über Bücher redet, kommt man ja irgendwann dahin, dass man so, ja, weiß ich, Haruki Murakami fand ich ja immer ganz toll. Und irgendjemand sagt dann schon, ja, dann lies mal den und den, der ist so ähnlich oder sowas. Und da, man hopst so irgendwie so von einem zum nächsten, weil man immer mal wieder so eine Empfehlung kriegt, die ja vielleicht irgendwie zu dem passt, was einem ohnehin schon einigermaßen gefällt. Und neuerdings ist es bei mir wirklich so, dass ich, seit ich bei Radio 1 arbeite, wir haben ja immer montags, also sonntags haben wir eine Büchersendung, eine sehr ausführliche, und haben halt so eine Rangliste, also eine Bücherliste, so eine Bestsellerliste sozusagen, die zustande kommt, indem wir unsere Lieblingsbuchhändler, also wir haben tatsächlich eine Batterie Buchhändler, die rufen wir an und sagen, und was gibt's denn diese Woche zu empfehlen?
Ach, das ist ja cool.
Ja, und die sagen dann, ja, das und das. Ich weiß gar nicht, wie viele, muss ich mal ihre Redakteurin fragen, wie viel sie da abfragt. Und daraus gibt's eine Rangliste jede Woche. Eine Bücherliste mit 10 Empfehlungen. Jede Woche eine Neuerscheinung. Und über die Neuerscheinung reden wir montags nochmal mit einem dieser Buchhändler oder einer dieser Buchhändlerinnen. Und lassen die nochmal erzählen, worum geht's in dem Buch, was macht denn das Buch so besonders und so. Und da habe ich jetzt schon häufiger gedacht, oh wow, das klingt ja voll geil.
Aha.
Vor allen Dingen, weil, wenn du dann auch noch jemanden da dran hast, der super erzählen kann, was in dem Buch so aufgeht, dass ich schon häufiger mir eins von den Büchern gekauft habe, die da empfohlen worden sind.
Ja.
Oder aber gesagt habe, boah, ist das klasse, das klicke ich mir auf die Wunschliste, habe ich letztens gemacht und dann kam die Kollegin aus der Redaktion, die meinte, hier kannst du meins haben. Hat mir dann,
was war das?
Das
was
ist
war
das? Der neue Kehlmann, Till.
Ah.
Mhm. Da freue ich mich auch drauf, also sehr. Und was ich auch noch lesen will, ist Underground Railroad.
Oh ja, den muss ich auch unbedingt lesen. Der steht auch auf der Leseliste. Der
steht auf
hört sich super an.
Steht auf meiner Amazon-Wunschliste. Knick, knack. Also das sind so, da hole ich im Moment so die Empfehlungen her. Und wenn dann mal so weiß ich nicht, ja, eben aus dem Freundeskreis. Ich habe mich totgelacht, lies mal hier. Oder sowas.
Ja, genau. Bei mir ist das immer so, wenn ich mit der Kada Podcast mache oder so und die erzählt im Podcast, dass sie irgendein tolles Buch gelesen hat zu dem und dem Thema, dann ist es meistens so, dass ich das unbedingt lese. Also die letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe, 11 Kinds of Loneliness und die Biografie von Hannah Arendt, da hat sie ein anekdotisch Evident darüber erzählt, habe ich mir sofort besorgt und gelesen.
Ja.
Also der vertraue ich einfach. Das sind auch, also die Themen, über die wir reden, sind auch unsere Themen. Also ja, persönliche Empfehlung und
Martin
worauf
schreibt,
man so bei der Recherche stößt.
Martin schreibt dazu, das Problem ist nämlich, es gibt zu viele Bücher und zu wenig Lebenszeit.
Richtig.
Ja, man sollte sich vielleicht von der Vorstellung verabschieden, alles gelesen zu haben oder alles lesen zu können oder so. Ist doch schön, wenn man ein schönes Buch gelesen hat.
Außerdem fragt er, schadet es, schlechte Bücher zu lesen?
Ja, absolut.
Ich sage, ja, es schadet. Ja. Und das, ich kann...
Weg damit.
Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, nicht dieses Pflichtbewusstsein gegenüber furchtbar. Büchern zu haben. Es gibt Leute, die schlagen ein Buch auf, lesen 5 Seiten und fühlen sich dann verpflichtet, auch wenn sie in jeder Zeile kotzen,
schlimm.
Das zu Ende zu lesen.
Verstehe ich.
Ihr habt keine Verpflichtung dem Schreiber des Buches gegenüber oder dem Buch gegenüber.
Ich verstehe auch nicht, was das ist.
Das sollte man wirklich spielerisch
machen. Nein, also ich habe das jetzt angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende lesen. Dieses, ja, ich weiß noch nicht mal, woher kommt das? Ist das so, man muss seinen Teller leer essen?
Ja, das ist das.
Das ist doch scheiß. Nee, lass das. Schlechtes Buch, echt, wenn es nach 10 Seiten keinen Spaß macht. Also wenn es nach 10 Seiten noch keinen Spaß macht, wegschmeißen. Schmeiß es weg.
Genau. Ich muss noch auf ein Phänomen hinweisen. Und zwar gibt es Bücher, für die man erst reif werden muss oder für die Zeit reif
Stimmt.
werden muss.
Ja.
Es gibt Bücher, die sagen einem gar nichts, wenn man sie da liest, wo man sie in die Hände bekommt. 2 Jahre später kann man sich in einem Gefühlszustand finden oder in einer Situation, wo dieses Buch total gut passt und dann kann man es wertschätzen und es ist auf einmal super spannend und toll zu lesen. Also manchen Büchern sollte man schon noch eine zweite Chance geben. Aber jetzt nicht so unbedingt so der geilsten Neuerscheinung oder so, sondern Bücher, von denen man weiß, dass sie gut sind.
Ja.
Weil sie zum Beispiel jemand empfohlen hat oder weil sie auf dem literarischen Kanon stehen oder so.
Ja, Ole fragt, ob und wie man jemandem helfen kann, den Arsch hochzubekommen. Also wie motiviert man jemanden, etwas zu tun, was er vielleicht tun sollte?
Kommt drauf an.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich kann auch nicht mal mich selbst motivieren, das ist das Schlimme. Ich weiß es nicht. Also ich
hatte auch Probleme, jemanden zu motivieren, ganz im Ernst, weil ich habe immer Leute gehasst, die mir sagen, was ich tun soll. Die gesagt haben, krieg du mal den Arsch hoch, mach dies, mach jenes, streng dich mehr an. Das habe ich so gehasst, dass ich nicht in der Lage wäre, das einem anderen Menschen anzutun. Hm. Egal, wie gut es gemeint ist.
Ich weiß es auch nicht.
Und vor allem, du kennst den Menschen nicht. Du weißt nicht, ob der eine Depression hat, ob der einfach nur ein bisschen Lebensfreude braucht. Also ich würde, glaube ich, bei einem unmotivierten Freund würde ich einfach dafür sorgen, dass der wieder ein bisschen Spaß erlebt. Weil was Schönes mit dem zusammen erleben, vielleicht weckt das die Lebensgeister in ihm und der bekommt wieder richtig Lust auf irgendwas. Hm.
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich von Mensch zu Mensch erstmal unterschiedlich und ich wüsste wirklich kein Patentrezept. Ich meine, es gibt klar, Druck funktioniert nicht. Ne? Also Druck, also Motivation ist ja eigentlich immer dann gemeint, wenn es darum geht, ein Verhalten nachhaltig zu ändern. In welche Richtung auch immer. Das funktioniert nicht mit Druck. Also ne, prügeln oder sowas hilft halt nicht. Sondern es funktioniert nur mit Sog. Das heißt, du musst ein Szenario aufbauen, ob das jetzt für dich oder für den anderen ist, ist fast egal. Du musst ein Szenario aufbauen, das zu erreichen, das über eine Verhaltensänderung zu erreichen, so wünschenswert ist, dass man anfängt, sein Verhalten zu ändern. Dieses Szenario muss dahin. Aber selbst das ist unendlich schwer, weil ich kenne Szenarien, die ich gerne erreichen würde. Ich weiß, wie ich mein Verhalten ändern muss, um dahin zu kommen. Und ich tue es trotzdem nicht. Also was fehlt da immer noch, ist ja die Frage. Und das weiß ich nicht. Das kann die Vrindheit nicht leisten. Wir sind übrigens schon im Januar 2016. Calvin fragt,
sehr gut.
Warum sollte man gut agieren? Zusatz, wenn der Glaube an einen Gott, an ein nächstes Leben oder an eine universelle Gerechtigkeit fehlt, was motiviert dann zu moralischem Handeln? Selbst mit Kants kategorischem Imperativ habe ich dafür keine überzeugende Antwort gefunden.
Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht,
das denn verstehe ich
genau
wirklich nicht.
Da
warum
steckt
muss man,
sie drin,
die Antwort. Warum muss man an Gott oder an eine universelle Gerechtigkeit glauben, wenn man einfach nur ein Mensch ist, der leidensfähig ist und der auch ein bisschen Mitgefühl hat? Ich finde es moralisch total verwerflich, gut zu sein, nur weil man an die Strafe Gottes oder an die ausgleichende Gerechtigkeit von Karma oder sowas glaubt. Hm. Wie wäre es denn damit, wenn wir Gutes tun, weil wir wissen, wie es ist, wenn uns Böses angetan wird? Ja. Also Beispiel, ich wurde letztens von einer super wütenden Kundin am Telefon so zusammengeschrien, dass ich geheult habe.
Alter.
Und die, ja, genau. Und sie hat halt etwas nicht bekommen, was sie haben wollte und hat sich an mir sozusagen abreagiert, obwohl ich absolut nichts dafür konnte, dass die Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sich das gewünscht hat. Ich war also
Arschkuh.
Nicht verantwortlich dafür, ja. Ja. Aber das hat mich total sensibilisiert für dieses Problem, dass Menschen oft an den Dienstleistern ihre Wut abreagieren und das aber nichts mit der Person zu tun hat. Und das hat mir dann weitergeholfen, als ich gestern nämlich beim Arzt war und super lange auf mein Rezept gewartet habe und ich bin dann irgendwann so wütend geworden. Und dann bin ich zu der Sprechstundenhilfe hin.
Ja.
Und wollte schon meine Stimme erheben, habe richtig gemerkt, wie ich sie gerade anschnauzen will. Und dann ist mir eingefallen, was mit der Kundin am Telefon war. Und dann dachte ich, Moment mal, so behandle ich die nicht. Mhm. Ich mache es jetzt ganz anders. Ich sage ihr ganz freundlich, dass ich das Rezept morgen abhole, weil ich jetzt nämlich auf die Arbeit gehen muss. Oh, das hat sich so gut angefühlt.
Hast du dein Rezept gekriegt?
Weil ich wusste, ja, ich habe das dann später wirklich abgeholt, okay. Einfach. Weil ich wusste, wie es ist, ungerechtigterweise beschuldigt, bezichtigt zu werden und angeschrien zu werden. Mhm. Habe ich selbiges nicht bei einem anderen gemacht. Und
jetzt hast du aber das Problem, du hast diese Erfahrung schon gemacht. Was ist mit Calvin, der diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht hat, sondern der die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man andere anschreit, dann Dinge viel eher zu seiner Zufriedenheit passieren?
Calvin?
Klar, Calvin kriegt ein paar auf die Fresse dafür, aber ne, wie das und das ich finde die Frage ganz interessant, weil wo, wenn nicht in Kants kategorischem Imperativ, kann man eine überzeugende Antwort dafür finden, gut zu handeln. Weil
Kant, ich weiß nicht, also ist das nicht schon
Kant sagt ja im Grunde, wenn ich mich anständig verhalte, verhält sich der andere auch anständig.
Sagt er das?
Naja, handle stets nach einer solchen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines
Gesetz ist. Dass sie universell gilt, ja. Sie, ne?
So, das heißt, wenn ich möchte ja auf eine bestimmte Weise behandeln. Ich möchte nicht angeschrien werden. Calvin möchte bestimmt auch nicht angeschrien werden. So, das ist ja genau das, was du da gerade beschreibst. Ich möchte nicht angeschrien werden, also handle ich, also schreie ich andere nicht an, denn ich möchte, dass es ein Gesetz sei, dass man einander nicht anschreit. Das ist doch die ganze Antwort. Und man kann es auch ein bisschen, man kann es vielleicht so ein bisschen vulgärer ausdrücken noch. Wenn ich immer freundlich zu allen bin, hat das langfristig möglicherweise zur Folge, dass alle freundlich zueinander sind. Ja, weil ich mit gutem Beispiel vorangehe oder irgendwie sowas.
Ja, ja, natürlich. Das im abstrakten Sinne. Man muss schon wirklich idealistisch dran glauben, um das durchziehen zu können. Natürlich im abstrakten Sinne.
Und ich bin aber sicher, das funktioniert. Wenn ich in den Laden gehe und immer freundlich guten Tag sage, dann ist man auch zu mir freundlich in diesem Laden. Und ja. Im Zweifelsfall hüllt steter Tropfen auch den Stein, wie ich bei der Kioskbesitzerin hier unten bei mir feststellen konnte. Die ist immer muffelig, ja? Die hat keinen Bock darauf. Und ich bin immer freundlich gewesen, wenn ich zu der bin. Hab ab und zu mal Scherze gemacht, wo die auch blöd geglotzt hat und rumgemuffelt hat. Und irgendwann hat sie aber gemerkt, ey, der Typ, der ist, ne? Der will halt mal einen Spruch machen oder der feigst halt mal rum mit mir. Und dann hat die mitgemacht. Und auf einmal, hahaha, lustig. Und als ich mir da neulich einen Asterix kaufen gegangen bin, den neuen, war sie herzlich, als ich reinkam. Guten Morgen.
Ja, schön.
Morgen. So, deswegen handelt man gut. Damit die anderen sehen, dass gut handeln möglich ist und dann auch gut handeln.
Ja, so ist es. Und viele Leute kommen aber über ihr Ego nicht hinaus. Die handeln nicht gut, solange sie das Gefühl haben, dass nicht alle Herzen ihnen zufliegen. Sie trauen sich nicht, der Erste zu sein, der lächelt.
Ja.
Der Erste zu sein, der in Anführungsstrichen Schwäche zeigt, sich von seiner menschlichen Seite zeigt.
Und das ist genau der Witz. Wenn du nämlich unbedingt willst, dass dir die Herzen zufliegen, ja, dann mach dein Herz mal auf.
Ja, genau. So ist es. So. Nur wer sich aussetzt, nur wer sich öffnet, kann damit rechnen, dass ihm irgendwas zufliegt.
Oh, schöne Frage hier von Christoph. An Holgi. Woher hast du deine gewaltig coolen Intros, vor allem das mit den Chören? Vom Olli. Jetzt musst du wieder sagen, wer ist Olli?
Wer ist Olli? Ja, nee, das hatten wir schon jetzt in der letzten Sendung.
Robert fragt, Nachmittagsschläfchen?
Sicher, aber ungern.
Ja, nur natürlich, sein muss. Gerne, jeden Tag. Leider schaffe ich es so gut wie nie.
Ich hatte als Studentin so einen geilen Tagesrhythmus. Ich habe einfach mehrmals am Tag und so zwischendurch in der Nacht immer mal 2 Stunden gepennt oder so. Wie die Leute im Mittelalter, weißt du?
Cool.
2 Stunden gepennt, 3 Stunden war ich wach, dann wieder 1 Stunde gepennt, 5 Stunden wach. Und so ging das halt die ganze Zeit. Ah, das war super.
Ja, aber Nickerchen ist doch ich glaube, das Nickerchen ist das meist unterschätzte Ding.
Es kann ein Powernap sein, ja.
Ja.
Es kann wirklich ungemein erfrischend sein, aber wenn man es auch nur 5 Minuten überzieht, läuft man den Rest des Tages mit Matschbirne rum.
Das stimmt. Aber ja, wenn man dann nichts mehr zu tun hat, ist aber auch geil.
Ja, ja, ja.
Lukas schreibt, es sind die ersten Tage des Jahres 2016. In der Silvesternacht ließ die bayerische Landesregierung auf Warnung des französischen Geheimdienstes den Münchner Hauptbahnhof wegen Terrorverdacht räumen. Kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Wenige Tage später wurde wieder ein großer Teil des Bahnhofs abgesperrt, weil ein Polizist ein offensichtlich manipuliertes Münztelefon für einen Sprengsatz hielt. Meine Frage an die Vrindheit. Wie hat sich die Lage in Deutschland, Europa, der westlichen Welt seitdem entwickelt? Sind wir noch paranoider geworden oder war es nur anfängliche Hysterie nach Paris? Nehmt ihr noch eine Angst im öffentlichen Leben wahr? Wie ist denn das eigentlich in einer Kleinstadt?
Du meinst in Augsburg?
Ja.
Ich kriege hier von Terrorangst nichts mit.
Ich hier in Berlin auch nicht. Es ist sicherlich vorhanden, also die Innenminister klappern gewaltig und beschwören eine konstante, abstrakte Gefahr durch islamistischen Terrorismus. Gleichzeitig sterben hier die Leute aufgrund von rechtsextremem Terrorismus, der immer noch nicht als Terrorismus bezeichnet wird, sondern es sind dann in der Regel irgendwelche verwirrten Einzeltäter, was mich sehr irritiert. Und was ich wahrzunehmen glaube, ist eine gewisse Abstumpfung im Umgang mit dieser, ja, wirklich, wie ich finde, sehr geringen Terrorgefahr, der wir ausgesetzt sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass, weißt du, wenn vor 3 Jahren irgendwie einer mit einer Axt im Zug rumgelaufen ist und Leute Allahu Akbar schreiend abgemetzelt hat, waren die Zeitungen tagelang voll davon. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile diese Hysterie tatsächlich ein bisschen abgeebbt ist und dass die Menschen sich ein bisschen dran gewöhnt haben, dass die Menschen vielleicht auch langsam anfangen zu begreifen, dass es eine offene Gesellschaft, dass es Freiheit, nicht ohne Gefahren, auch solche Gefahren mhm. gibt. Und dann hast du natürlich immer noch die Schnuller-Nazis, die jeglichen Anschlag, sogar einfache Straftaten, einfach mal den Flüchtlingen pauschal überhelfen wollen und sagen, die sind alle böse, die hätten wir alle nicht reinlassen dürfen, damit diese eine Sache dann nicht passiert. Aber das ist nochmal so ein anderes, ja, ist eigentlich ein anderes Thema nochmal. Aber ich habe das Gefühl, dass wir weniger hysterisch werden. Gleichzeitig aber beobachte ich weiterhin das, was ich seit Jahren auch sage, dass wir uns ohnehin immer stärker zu einer Gesellschaft der individuellen Angst entwickeln. Also, ne, Kinder werden mit dem Auto zur Schule gebracht, weil die Straße überqueren lassen. So diese ganzen Sachen. Also so diese individuellen Risiken scheinen irgendwie zunehmend das Verhalten der Menschen zu bestimmen. Und noch eine Versicherung und dies und das und jenes.
Ja, das stimmt.
Andreas fragt, auf welche Art und Weise zubereitet, esst ihr am liebsten Eier? Holgi, du noch immer diese halbgekochten Eier im Glas mit Essig? Wie ging das nochmal?
Holger, echt?
Das ist großartig. Ei im Glas ist der Hit. Außerdem sind die nicht halbgekocht, sondern das ist halt ein weiches Ei. Also weich gekocht, ne? Das am besten so. Also ich mag ja, wie heißt denn das? Wachsweich finde ich ja eigentlich geil. Das ist, wenn das Eigelb so ein bisschen noch so sämig ist.
Aha.
Also nicht ganz fest, sondern sehr, das kriege ich so gut wie nie hin. Nee, also Ei im Glas, kochst halt deine Eier. Eher weich, vielleicht sogar so, dass das Eigelb noch flüssig ist. Schmeißt 2 Eier ins Glas, haust da ein bisschen Balsamico drauf, am besten weißen, sonst sieht's brauner Balsamico ist immer so hässlich. Haust ein bisschen weißen Balsamico drauf, Pfeffer, Salz. Wenn du hast Petersilie oder Schnittlauchröllchen oder so, und dann nimmst einen Löffel und hackst das so einfach einmal so durch, dass das so grob, ne, brockig wird. Und dann kannst du das so löffeln. Voll lecker.
Okay.
Und du, wie zubereitet isst du am liebsten deine Eier?
Ich mag am liebsten Rührei mit Speck. Das liebe ich. Ich mag aber auch Chilis reinzuschneiden ins Rührei, sodass es so richtig scharfes Rührei gibt.
Wie machst du Rührei? Geil. Ich habe vor ein paar Jahren erst gelernt, geiles Rührei zu machen, darum frage ich.
Wie ich das mache, also ich lasse Butter zerlaufen und warte, bis sie so britzelt, bis sie so leicht bräunlich wird. Dann haue ich Eier rein. Und dann tue ich ein bisschen Senf noch dazu. Mhm. Und dann rühre ich halt.
Ah, okay.
Aber ich stelle die Pfanne ganz schnell wieder vom Dings weg. Mhm. Also das von der Herdplatte. Und mache das Rührei auf der Restwärme.
Ja. Mhm. Damit es nicht braun wird. Oder
genau.
Was? Ja, weil braun gebratenes Ei schmeckt immer schlimm. Ich mache es genau andersrum. Ich nehme eine beschichtete Pfanne, kein Fett, hau die Eier in die kalte Pfanne, rühre die durch und dann schalte ich Hitze ein und warte ab und rühre immer mal so ein bisschen rum, bis das Ei anfängt unten zu stocken.
Okay. Ja?
Und dann mache ich die Pfanne aus und dann nehme ich die Resthitze. Das führt dazu, dass ein Teil meines Rühreis noch fast flüssig ist. Ja, also es ist sehr glänzend und so, aber er hat dadurch so eine Freshness irgendwie. Ich kann kein anderes Wort, fällt mir gerade ein.
Das muss ich mal ausprobieren.
Das hat so eine Freshness, dass es wirklich nach Ei schmeckt.
Aha.
Ja, das habe ich vor 2 Jahren erst gelernt, das mal so zuzubereiten. Im Zuge des Ankaufs eines Trüffels habe ich mir einen Trüffel gekauft. Ein Freund von mir meinte, ja, dann machst du ein Rührei, aber das machst du dann so, dass der Eigeschmack auch sehr stark noch bleibt. Und da hobelst du dir dann so Trüffel drüber. Hammer.
Mhm.
Ja. Und so mache ich am liebsten mein Rührei. Und so esse ich am liebsten auch mein Ei. Eier im Glas esse ich auch gerne, aber irgendwie, ja, wenn ich die Wahl habe, eher Rührei. Das kann man so schön wegschlabbern. Und man sieht nicht, wenn man mal wieder 4 Eier auf einmal gemacht hat. Mirko fragt, habt ihr beiden mittlerweile endlich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
Nope, leider nein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es immer noch nicht getan habe.
Tja, siehste. Ich auch nicht. Felix, dem Felix ist aufgefallen, dass er sich nach einer Stunde der Vrindheit an mehr Besprochenes erinnern kann als nach Stunden des Lernens für die Uni. Da ich nun bald Prüfungen schreibe, schreibt er am 5. Januar 2016, ergibt sich meine Frage. Würdet ihr mir meinen Lernstoff für die Prüfung in einen Podcast einsprechen? Dann wird das sicher was.
Stundensatz 100 Euro.
Stundensatz 100 Euro?
Mhm.
Ja, stimmt, das muss vorher redigiert werden. Ja, Stundensatz 100 Euro. Für 100 Euro die Stunde spreche ich dir deinen Prüfungsstoff in einen Podcast ein. Ja. Ja. Morgen schreibt, wir schreiben den 5. Januar. Schreibt er am 5. Januar. Ich höre die Vrindheit, in der ihr über die Silvesternacht sprecht. Da ficht mich Folgendes an. Was ist eigentlich aus dem Böllerverbot der Piraten geworden?
Ich weiß nichts darüber. Sagt ihr das was?
Ich guck mal gerade, ob ich in der Jingle-Maschine Lacher habe. Nee, habe ich nicht. Gegenfrage morgen. Was ist eigentlich aus den Piraten geworden? Die Partei gibt's halt nicht mehr. Also die Partei gibt's nicht mehr, beziehungsweise ist die Partei in der Irrelevanz versunken. Die hatten damals, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich gefordert hatten oder ob das nur irgendwie einzelne Abgeordnete waren, ein Böllerverbot, dass Silvester einfach gar nicht mehr, dass einfach dieses Feuerwerksquatsch aufhört.
Mhm.
Ja, dass jeder Privatmann Feuerwerkskörper kaufen und abbrennen darf. Wo ich sehr dafür wäre, ein Böllerverbot zu erlassen. Was soll der Scheiß? Das sollen die den Profis überlassen, die machen es wenigstens schön. Hinterher sind die Straßen nicht total vollgemüllt und die Leute haben auch keine Hörschäden, weil sie mit Knallfröschen beworfen werden.
Das sehe ich genauso, ja.
Also Böllerverbot wäre ich sofort dafür, ja. Also das ist auch, das erfüllt auch überhaupt keinen Zweck. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, ne? Ich habe dann irgendwann im Zuge dessen, erinnere ich mich gerade dann mal getwittert, Böllerverbot, damit die Unterschicht wieder in den richtigen Krieg muss. Aber das ist halt auch Quatsch. Also an Silvester Feuerwerk abzubrennen, das erfüllt halt wirklich keinerlei Zweck. Also es ist keine Ersatzbefriedigung für irgendwas. Das dient nicht der, ja, so wie diese Karnevalsgeschichten, also wie, ne, solche Brauchtumsgeschichten, die dienen ja, die haben ja auch so einen reinigenden Effekt, so einen kathartischen Effekt. Das ist alles nicht bei Böllern. Im Grunde ist es nur, wir machen jetzt mal Lärm. Und schön aussehen tut's auch nicht, weil das Feuerwerk, das dann privat verkauft wird, ist halt auch einfach kläglich. Da würde ich mir echt eher Profi-Feuerwerker wünschen, die dann irgendwie schöne Höhenfeuerwerke abbrennen und so. Björn fragt, wie würden wir uns wohl heute fortbewegen, wenn das Auto niemals erfunden worden wäre?
Auf Schienen, denke ich mal. Die Eisenbahn wurde vor dem Auto erfunden, oder? Denk mal an den Wilden Westen. Hatten die schon Autos im Wilden Westen? Ich glaube nicht.
Nee, die
aber Eisenbahnen hatten sie.
Aber Eisenbahnen hatten sie auch nur, oder Autos hatten sie noch nicht, weil einfach der Antrieb zu voluminös und zu schwer war. Und ab dem Moment, wo die Dampfmaschine kleiner gebaut werden konnte, sprich ein Motor gebaut werden konnte, hatten wir auch Autos. Ich glaube gar nicht, dass das... Wie würden wir uns fortbewegen, wenn das Auto niemals erfunden worden wäre? Nicht... Ich glaube, dass es eine Notwendigkeit war, dass das Auto erfunden wird, dass also der Pferdewagen oder überhaupt der Wagen irgendwann mit einem Eigenantrieb ausgerüstet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht früher oder später irgendwer drauf gekommen wäre. Weil Fluggerät haben wir ja jetzt nicht. Also wir hätten mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie das Schwebfahrzeug oder das Schwebzeug erfunden. Nee, glaube ich nicht. Das sind so Fragen, da würde ich immer gerne mal fragen, wie kommst du auf diese Frage? Hätten wir eine Alternative gefunden und hätten wir vielleicht schon längst alternative Antriebe? Das hängt ja nicht mit der Erfindung des Autos zusammen, sondern mit der Erfindung des Benzins. Tim fragt, sollten Supermärkte am Sonntag aufhaben? Und was ist mit anderen Geschäften?
Ich finde nicht, dass Supermärkte am Sonntag geöffnet haben sollten, und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass ich da an die Arbeitnehmer denke. Die Leute sollen sich einfach darauf verlassen können, dass sie sonntags frei haben, dass es einen Tag gibt, wo der Arbeitgeber sie in Ruhe lässt.
Ja, finde ich nicht. Also ich finde, dass die Ladenöffnungszeiten freigegeben werden sollten. Ja, ich finde, die sollten freigegeben werden. Also was, dann müssen halt die Arbeitnehmer, müssen sich dann halt hinreichend organisieren, ja, was sie nämlich nicht tun. Ja, der Organisationsgrad, gerade in Gewerkschaften, ist lächerlich gering in der Bundesrepublik. Zumindest über die gesamte Bundesrepublik, wenn man sich das anguckt. Dann sollen sich die Arbeitnehmer gefälligst organisieren und ihre Interessen gegen die Arbeitgeber durchsetzen. Und ganz klipp und klar dann in ihren Tarifverträgen oder in ihren Betriebsräten vor Ort Regelungen finden, die sagen, so, wer sonntags nicht arbeiten will, der muss sonntags nicht arbeiten. So, dann ist der Arbeitgeber nämlich gezwungen, jemanden einzustellen, der sonntags arbeiten will. Und dann löst sich das Problem auch.
Ja, und dann kriegen alle die den Job nicht, die sonntags nicht arbeiten wollen.
Na doch, weil montags, dienstags, mittwochs muss ja auch gearbeitet werden. So, du arbeitest 40 Stunden und das lässt sich halt nicht abbilden, nur durch Leute, die sonntags arbeiten wollen. Ich glaube, dass ich das sehr gut rausmändeln würde. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass in Ländern, in denen die Ladenöffnungszeiten nicht so stark reguliert sind wie in der Bundesrepublik, dass da jetzt irgendwie die Leute da irgendwie schlimmer geknechtet würden als hier. Oder?
Also ich find's gut, dass ich sonntags nicht arbeiten muss.
Ja, ja, das sollte ja auch gegönnt sein, dass du vielleicht würde dein Laden auch sonntags gar nicht aufmachen. Oder vielleicht würde er aufmachen,
und du müsstest samstags nicht arbeiten. Ich freue mich auch, dass ich sonntags durch die Fußgängerzone gehen kann und die ist relativ leer. Ich find's gut, dass es einen solchen Tag gibt, wo nicht jeder auf der Straße ist und mich nervt.
Ja. Ja, das hat was, aber das ist zum Beispiel was mich nicht so sonderlich stört. Also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Er schreibt noch dazu, wie ist es mit anderen Läden? Zum Beispiel Spätis, so heißt das hier in Berlin, in Köln heißt es Bütchen. Bei euch wahrscheinlich Kiosk.
Bei uns gibt's das gar nicht. Das war ein totaler Schock, als ich hierher gezogen bin nach Bayern, dass es hier keine Bütchen gibt. Ja. Es gehört einfach nicht ins Stadtbild hinein, sowas. Es gibt's zwar, aber muss das mit Lupe suchen.
Ja. In Berlin,
und ja, das wäre dann eher noch der Kiosk.
In Berlin ist es ja eigentlich illegal, dass die sonntags aufhaben. Sie machen es halt alle, was ich super finde. Und ich finde auch da, wenn man schon die normalen Ladenschlusszeiten so restriktiv auslegt oder so restriktiv gestaltet, sollte man es wenigstens diesen Spätis erlauben, dass die halt am Wochenende da irgendwie einen Liter Milch und den Scheiß verkaufen, den Salz verkaufen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde auch, dass das zu einer Stadt dazugehört, zu Stadtkultur irgendwie dazugehört, dass du nochmal schnell ein Bier holen gehen kannst, ohne dass du dich ins Auto setzen musst, um zur nächsten Tankstelle zu fahren.
Ja.
Also das würde ich, ja. Aber ich bin da, wie gesagt, ich sehe das sehr liberal. Ich lebe aber auch schon immer ein Berufsleben, in dem ich auch sonntags gearbeitet habe, auch samstags gearbeitet habe, in dem ich eigentlich, also meine Woche hat eigentlich, seit ich berufstätig bin, 7 Tage. Nicht an denen ich arbeite, aber 7 Tage, an denen ich theoretisch arbeite oder theoretisch arbeiten würde oder sowas. Ja. Matthias interessiert sich für eure Meinung zum Kontrollverlust. In Vrindheit 502 erwähnt Holgi, dass er in früheren Tagen den Kick inklusive Kontrollverlust gesucht hat. Es geht, glaube ich, um Drogen. Meine Erfahrung ist, dass es vielen Menschen genauso geht und dass andere den Kontrollverlust fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ist die Menschheit in dieser Frage tatsächlich dual bzw. bipolar aufgestellt?
Ja, ich denke schon. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die Kontrollverlust einfach nicht ertragen. Das packe ich einfach gar nicht. Ist mir neulich passiert. Ich war im Kino, das war ein schrecklicher Fehler. Ich habe mir Blade Runner 2049 angeguckt.
Oh, hätte ich gern gesehen.
Schlimm.
Noch. Echt?
Schlimm. Das war der übelste Film, die schlimmste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe.
Weil das ein schlechter Film war oder weil er dich so sehr mitgenommen hat?
Der hat mich gar nicht mitgenommen, das war das Problem. Ich saß da und ich war leider mit 5 anderen Leuten da. Das heißt, ich konnte nicht nach 20 Minuten, wo ich schon wusste, das ist nichts für mich, ich nicht einfach rausspazieren, sondern fühlte mich irgendwie sozial verpflichtet, dort zu sitzen, bis ich schließlich im letzten Drittel des Films heulend das Kino verließ, weil ich es vom Sensorischen nicht mehr aushielt.
Was?
Wie, ey, das war einfach nur heftig. Das war für mich wirklich eine exemplarische Erfahrung des totalen Kontrollverlusts. Dieser Film hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe nicht verstanden, was da vor sich geht. Und ich muss dazu sagen, ich liebe das Original.
Okay,
ja, ich liebe diesen Film. Und ich weiß auch, worum es geht. Also das war nicht, dass ich das nicht verstanden habe. Ich habe einfach dieses Drehbuch nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie man ein Drehbuch schreiben kann, das komplett auskommt ohne eine menschliche Regung, ohne menschliche Beziehungen, ohne irgendwas, was mich an die Figuren bindet oder in die Handlung zieht oder den Film für mich irgendwie interessant macht, dass ich halt care, weißt du, dass es mir wichtig ist zu sehen, was später passiert. Stattdessen wurde ich konfrontiert mit einer Abfolge von super verstörenden Bildern, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Da waren seltsame Charaktere, die komisch gesprochen haben, also so dumm, sinnlos für mich. Ich konnte da einfach keinen Sinn reinlegen. Dieser Film hatte keinen Plot. Und wenn man so ein hohes Kognitionsbedürfnis hat wie ich und wirklich darin versagt,
ja,
irgendeinen roten Faden zu entdecken, mich macht das verrückt. Mich macht das absolut verrückt. Und dann kamen da noch solche Sachen wie schreckliche Musik, die war wirklich fürchterlich. Und dann auch so fürchterlich laut, dass ich sehr überreizt war. Oh, das war so eine schlimme Erfahrung, ich sag's dir.
Krass.
Und ja, und weißt du, normalerweise, wenn mir ein Film so auf der inhaltlichen Ebene rein gar nichts gibt, dann kann ich mich immer total gut begeben auf so eine Ebene, wo es eben doch ganz geil ist, auf die ästhetische Ebene zum Beispiel. Drive war so ein Film. Gott, ich liebe diesen Film. Der sagt mir vom Inhalt her gar nichts, aber von der Ästhetik und von der Musik her kann ich mir den reinziehen wie ein Musikvideo und das ist gut, es ist eine befriedigende Erfahrung. Aber bei diesem Film habe ich komplett die Kontrolle verloren und habe wirklich verzweifelt gesucht nach irgendeinem Anknüpfungspunkt und habe es einfach nicht gepackt. Und ja, ich denke, ich glaube, du würdest diesen Film sehr viel besser ertragen als ich, weil du nämlich ein Mensch bist, der mit Kontrollverlust umgehen kann, beziehungsweise ihn sucht. Mein Leben war immer sehr chaotisch und undurchsichtig und deswegen habe ich mir als eine Lebensstrategie angeeignet, dass ich Dinge denkend durchdringe und unter Kontrolle bringe. Und wenn dein Leben relativ in geordneten Bahnen verlief, dann brauchtest du ein anderes Korrektiv, nämlich vom Chaos her und hast dich so in solche Kontrollverlust-Erfahrungen
mein
gestürzt. Also so könnte ich mir das erklären.
Mein Berufsleben damals war halt, also ich habe meinen Beruf extrem unter Kontrolle gehabt. Also ich hatte halt den Beruf, der alles unter Kontrolle halten musste in diesem Filmproduktionsding. Von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen oder ganz gut mir vorstellen, warum ich außerhalb meines Jobs den Kontrollverlust dann auch noch gesucht habe. Nicht einfach nur mich so durch die Stadt treiben lassen, sondern da auch noch irgendwie mir irgendwelche Substanzen reinzuhauen, die, was ganz interessant ist, dass ich jetzt mittlerweile ist das sehr, sehr ausgeglichen irgendwie zwischen Beruf und Privat, weil ich im Grunde mit jedem Interview, das ich mache, einen leichten Kontrollverlust habe, weil ich natürlich nicht weiß, was der antwortet.
Ja.
Und das ist halt immer ein kleines Abenteuer, jemanden zu interviewen.
Und du hast nie Ängste dabei, oder?
Nee, eigentlich nicht, nee.
Weil bei solchen, ich kenne auch solche Kontrollverlust-Sachen. Also das ist jedes Mal so, wenn ich eine Lesung habe und es steht noch eine Podiumsdiskussion an oder so. Und ich weiß überhaupt nicht, welche Fragen mir gestellt werden. Und dann merke ich immer währenddessen, dass ich doch eigentlich ganz gut frei reden kann. Ja, es geht und es ist toll und so. Aber die Vorstellung, dass ich das gleich machen muss, die jagt mir so eine Angst ein, dass ich regelrecht gelähmt bin.
Nee, das habe ich gar nicht. Also solange ich mich in so einem Rahmen bewegen kann, also gleich ist noch eine Podiumsdiskussion, da sitzt du mit drei anderen oder irgendwie sowas, würde mir halt gar nichts ausmachen. Was mir wirklich was ausmacht, ist, stell dich da mal auf eine Bühne und unterhalt die Leute mal 5 Minuten lang oder 10 Minuten lang, die Band kommt später. Das kann ich nicht.
Mhm.
Also das kann ich wirklich nicht, aber sonst?
Ich bin gerne vorbereitet. Muss ich sagen. Also wenn du die Wahl hättest, improvisierst du was oder bereitest du dich vor? Ich glaube, du bist eher der Improvisator. Weil du auch Vertrauen hast in deine Fähigkeit, das zu machen. Ich meine jetzt nicht so eine Erfahrung wie hier, sei mal eben Vorprogramm von Rolling Stones und mach eine Comedy-Nummer, sondern Gespräch zum Beispiel. Du bereitest dich nicht auf deine Gespräche vor, nicht besonders.
Genau, nur es gibt einen ganz groben Rahmen, den ich mir stecke, ja. Und selbst den überschreite ich meistens.
Genau, und ich neige dazu, mich übervorzubereiten, so dass mich eigentlich meine Vorbereitung total lähmt, spontan zu reagieren. Also daran hindert. Ja, also da gibt es auf jeden Fall wirklich diese zwei Typen. Es gibt Leute, die den Kontrollverlust suchen und die, die ihn meiden, wie hat er das ausgedrückt? Das Weihwasser.
Wie der Teufel das Weihwasser, genau.
Ja.
Ja. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Israel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, heute, wie gesagt, nicht so gut. Ich wollte eigentlich sterben in dieser Sendung, ist mir jetzt leider nicht gelungen.
Ich nenne die Sendung trotzdem
auf jeden Fall ein bisschen angeknackst.
Gut, dann nenne ich die Sendung nicht der plötzliche Tod der Alexandra T., sondern die plötzliche Erkrankung der Alexandra T.
Ja.
Ja, gut. Ja, mir geht's auch gut. Es ist mir heute eine große Last von meinen Schultern genommen worden, über die ich noch nicht öffentlich rede. Ich weiß nicht, ob ich jemals darüber öffentlich reden werde, aber sie ist mir heute
und von wenn dann Schultern. In der Vrindheit bitte. Darf ich das schon mal
echt nicht im Realitätsabgleich
sichern?
Okay, dann darfst
du das
sichern.
Du das hier erzählst.
Falls ich jeder davon erzählen werde, werde ich das in der Vrindheit erzählen. Es geht mir ganz gut, wenngleich diese Last, die mir von den Schultern genommen wurde, auch das größte Scheitern ist, das mir in den letzten Jahren zuteil geworden ist oder das ich mir in den letzten Jahren habe zuteil werden lassen, so muss man das nennen, denn ich bin ausschließlich an mir gescheitert und nichts anderem. Aber es geht mir gut damit. Und das war die Vrindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Alexander.
Dankeschön, tschüss.
Redet.